Focus Europa.
Le focus pour l'Europe.
Focus on Europe.
Marco d'Europa.
Focus Europa.
Europa en focuso.
Focus Europa.
Focus Europa.
Nachrichten und Themen aus Europa auf Radio Dreieckland.
Herzlich willkommen bei Focus Europa Magazin, dem Magazin rund um den Brennpunkt Europa von Radio Dreieckland. Am Mikrofon und verantwortlich für die Sendung ist Jan. Wir haben wie immer zwei Beiträge. Im ersten Beitrag nimmt meine Kollegin Johanna Neofaschisten in Italien unter die Lupe und hat dazu mit einem jungen italienischen Antifaschisten gesprochen. Im zweiten Beitrag geht es um Jugendarbeitslosigkeit. Im Juli hat die Europäische Union eine Initiative gegen Jugendarbeitslosigkeit ausgerufen. Insbesondere von Gewerkschaftsseite wird das Programm als ungenügend angesehen. Radio Dreieckland berichtete darüber am vergangenen Donnerstag. Mein Kollege Felix hat nun mit dem Europaabgeordneten Thomas Händel über Möglichkeiten einer Ausweitung des Programms gesprochen. Doch zunächst die Focus-Europa-Nachrichten.
Europa. Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland.
Amerikanischer Geheimdienst NSA auch unter Verdacht der Wirtschaftsspionage. Die amerikanische National Security Agency NSA überwacht nicht nur die Internetnutzung von Privatpersonen, um, so die Eigendarstellung, Terrorakte zu verhindern, sondern ist sehr wahrscheinlich auch in Wirtschaftsspionage gegen ausländische Firmen involviert. Der brasilianische Fernsehsender Globo hat enthüllt, dass auch der brasilianische Energiekonzern Petrobras zu den Zielen der NSA gehört. Mit einer internen Präsentation vom Mai 2012, die Globo von einem ehemaligen NSA-Mitarbeiter Edward Snowdens zugespielt bekam, wird Petrobras als Ziel genannt. Der von Globo zitierte ehemalige Direktor von Petrobras, Robert Wheeler, meinte, dass Petrobras führend in der Auffindung von unterseeischem Erdöl sei. Informationen darüber könnte der Konkurrenz erheblich nutzen. Das staatliche Unternehmen ist der größte Konzern des Landes. Ohnehin gibt es bereits eine Krise zwischen Brasilien und den USA, weil die NSA die brasilianische Präsidentin Dilma Rousseff abgehört hat. Rousseff sagte auf dem G20-Gipfel, sie warte bis Mittwoch auf eine Entschuldigung Obamas. Der nationale Geheimdienstdirektor der USA, James Clapper, hat angesichts der Veröffentlichung die Angaben über die Aufgaben der NSA erweitert. Demnach ging es nicht nur darum, Informationen über Terrorismus zu gewinnen, sondern auch Informationen, um globale Wirtschaftskrisen vorherzusagen.
Der italienische Senat berät heute darüber, ob Berlusconi sein Amt im italienischen Parlament abgesprochen bekommt. Für den Fall, dass dies eintritt, hat Berlusconi gedroht, die aktuelle Koalition zwischen seiner Partei PDL und der Sozialdemokratischen Partei Enrico Lettas aufzulösen. Die Sozialdemokraten befinden sich daher in einem Dilemma. Entscheiden sie sich für den Entzug der Mandatsbefugnis, führen sie eine erneute Regierungskrise herbei. Entscheiden sie sich aber für den Erhalt des verurteilten Medienmoguls im Parlament, stellen sie sich gegen das geltende Gesetz. Berlusconi war am 1. August wegen Steuerhinterziehung zum ersten Mal rechtskräftig verurteilt worden. Am Wochenende reichte er Klage beim Europäischen Gerichtshof ein, in der er die Ungültigkeit des Urteils beklagt, da sein Vergehen älter als das herangezogene Gesetz sei. Es ist noch unsicher, ob sich der Europäische Gerichtshof der Sache annimmt.
PKK stoppt Rückzug aus der Türkei. Wie der türkische Nachrichtensender CNN Türk heute mitteilte, hat ein PKK-Gremium bekannt gegeben, dass die kurdischen Rebellen ihren Rückzug aus der Türkei gestoppt haben, weil es keine Fortschritte beim Lösungsprozess und der Demokratisierung der Türkei gebe. Der bekannte kurdische Politiker Ahmet Türk erklärt laut dem Sender, dass dies nicht das Ende des Lösungsprozesses bedeutet. Seit Dezember verhandelt die türkische Regierung mit dem gefangenen PKK-Führer Abdullah Öcalan über ein Ende des seit 1984 andauernden Konfliktes, der an die 40.000 Menschenleben gefordert hat.
Syrien dominiert G20-Gipfel in St. Petersburg. Nebenher Proteste gegen Putin. Während sich die StaatschefInnen von 20 Industrie- und Schwellenländern gegenseitig auf die Schulter klopften, protestierten LGBT-AktivistInnen sowie rechtsradikale und religiöse DemonstrantInnen für bzw. gegen die Menschenrechte von Schwulen, Lesben und Trans- und intersexuellen Menschen in Russland. Die Heterosexuelle Allianz für LGBT-Rechte wies darauf hin, dass die Ausführung der Olympischen Winterspiele in Sotschi nichts anderes als die Legitimierung des augenblicklichen illegalen Regimes in den Augen der Weltgemeinschaft sei. Denn Putins Regierung nehme totalitäre Züge an. Vergangene Woche gab es außerdem einen Gegengipfel, zu dem unter anderem die Post-Globalisierungsinitiative aufrief. Erklärtes Ziel war, dem Neoliberalismus, der diese Krise hervorgerufen hat, eine Absage zu erteilen und neue Lösungen zu erarbeiten. Auf dem G20-Gipfel war die von US-Präsident Obama geforderte militärische Intervention in Syrien neben Wirtschafts- und Finanzkrise ein großes Thema. Obama bekam von seinen AmtskollegInnen aus Schweden, Dänemark, Norwegen, Island und Finnland Rückendeckung in der Sache. Die US-Regierung verkündete gerade, dem syrischen Machthaber Bashar al-Assad ein Ultimatum zu stellen, in dem sie ihn dazu auffordert, bis zum Ende der Woche alle in ihrem Besitz befindlichen Chemiewaffen den Vereinten Nationen zu übergeben. Andernfalls wird sie zu einem Militärschlag ausholen.
Wasser ist ein Menschenrecht. Die Frist zum Unterschreiben der europäischen Bürgerinitiative Right to Water endet am heutigen Montag. Bisher haben sich 1.544.779 EU-Bürgerinnen und Bürger mit ihrer Unterschrift dafür ausgesprochen, die Versorgung mit Trinkwasser und die Wasserwirtschaft von der Liberalisierungsagenda auszuschließen und einen universellen Zugang zu Wasser und sanitärer Grundversorgung zu erreichen. Am 13. September wird Verdi die Unterschriften im Bundesverwaltungsamt einreichen, damit die Landesbehörden ihre Gültigkeit überprüfen können, bevor die Liste dann weitergeht an die Europäische Kommission. Die Initiatoren werden dies nutzen, um ihre Forderung nochmals in Brüssel vorzustellen und weiter politisch Einfluss zu nehmen. Andreas Kahlert von Verdi ist Koordinator der Europäischen Bürgerinitiative.
Die EU-Kommission muss dann erstmal offiziell die Bürgerinitiative als erfolgreich erklären. Dann finden Anhörungen statt, die dann sich in der Winterzeit, denke ich mal, abschließen werden. Im Februar muss sich die EU-Kommission dann entsprechend geäußert haben, wie sie denn mit der Bürgerinitiative weiter umgeht. Aber daran muss sich dann die Kommission auch messen lassen, ob sie dieses Instrument Bürgerinitiative ernst nimmt oder nicht. Aber das kann man dann letztendlich auch erst wirklich im nächsten Jahr sagen, wenn wir wissen, was denn tatsächlich passiert ist.
Derzeit haben etwa 2 Millionen Menschen in der EU keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser und sanitärer Grundversorgung.
Freiheit statt Angst. 20.000 demonstrierten am Samstag in Berlin und forderten Stop Watching Us. Mit Slogans wie Nur eine Diktatur braucht Zensur, Anonymität ist kein Verbrechen und fantasievollen Kostümen protestierten die Menschen in Berlin friedlich gegen die Bespitzelung der NSA, gegen die andauernde Verletzung ihrer Privatsphäre und gegen die beharrliche Untätigkeit der Regierung Merkel. Für Christoph Bautz von Compact steht fest, Zitat, die Freiheit muss derzeit nicht am Hindukusch verteidigt werden. Die Freiheit müssen wir alle gemeinsam hier verteidigen, gegen die Schlapphüte von Pullach und Berlin.
Petition gegen sexualisierte Gewalt. Rund 16.000 Menschen haben eine Petition gegen sexuelle Verfügbarkeit in der Außenwerbung unterzeichnet, welche letzte Woche an den Deutschen Werberat überreicht wurde. Stevie Meriel Schmiedel von Pink Stinks Germany im Gespräch mit Radio Frei Erfurt.
Ich muss sagen, dass der Werberat uns ja doch sehr gut entgegenkommt. Auf jeden Fall war er da, um die Petition entgegenzunehmen. Und wir sind ja im steten Gespräch. Das ist ja schon mal ein ganz positives Anzeichen. Nun ist das Problem, dass wir sehr verschiedene Auslegungen haben von dem, was Sexismus ist. Wir sehen dann doch nicht nur die Herabwürdigung als das Problem, sondern eben auch ganz feste Stereotype, die der Werberat gar nicht so als herabwürdigend erlebt. Und da merken wir eben, dass klarere Kriterien nötig sind und dass wir auch in den nächsten Wochen viel zu tun haben werden, diese Kriterien nochmal neu zu bearbeiten und zusammenzufassen und dem Werberat dann nochmal neu vorzulegen. Und das ist jetzt so das, was uns die nächsten Wochen begleiten wird.
Das waren die Fokus Europa Nachrichten vom 9. September 2013 vom Mittag.
Neofaschismus in Italien. Bei Fokus Europa haben wir schon mehrfach über rechte Parteien in Europa berichtet. Heute blicken wir nach Italien und nehmen dort die stärksten neofaschistischen Organisationen unter die Lupe, die teilweise auch gesamteuropäisch vernetzt sind, wie ein junger Antifaschist aus Italien berichtet.
Forza Nuova wurde 1997 von Roberto Fiore gegründet, einem italienischen Ex-Terroristen, der nach England geflohen war. Dort war er bei der British National Party aktiv und gründete innerhalb derer sogar einen eigenen Theorieflügel. Er baute erfolgreich Schlägertrupps auf, sowohl rechte Skinheads als auch rechte Hooligans. Erfahrung darin hatte er vorrangig in England gesammelt. 1997 kehrte er nach Italien zurück, als der Haftbefehl gegen ihn ausgelaufen war, und gründete die Forza Nuova.
Queste esperienze venivano principalmente dall'Inghilterra, fuori nel 97 torna quando non viene più accusato, insomma si finisce l'ordine della sua cattura, fonda Forza Nuova.
Die Gründung der Forza Nuova bringt eine neue Dynamik in die rechte Parteienlandschaft Italiens. Denn bisher hatte es immerhin eine, aber eben nur eine einzige neofaschistische Partei gegeben, den 1946 gegründeten Movimento Sociale Italiano, MSI, zu Deutsch Italienische Sozialbewegung, beziehungsweise ab 1995 dessen Nachfolgepartei Fiamma Tricolore, dreifarbige Flamme. Die Neugründung der faschistischen Hardliner hatte sich ergeben, nachdem ein Teil des bisherigen MSI unter dem späteren Außenminister und Parlamentspräsidenten Gianfranco Fini eine Abkehr vom offenen Faschismus und Antisemitismus proklamiert und die rechte Alleanza Nazionale gegründet hatte.
Nel 1997 si crea Forza Nuova e da una potente forza militante. È un partito molto in realtà conservatore e tradizionalista come posizione politica.
Die Forza Nuova besitzt eine große Kampfkraft. Ihre politischen Standpunkte sind sehr konservativ und traditionalistisch, aber sie hat auch eine sozialkämpferische Seele. Und vor allem, das ist eine Sache, die Casa Pound fehlt, hat sie viele Kontakte zu anderen neofaschistischen Parteien und Organisationen in Europa. Für September hat die Forza Nuova jetzt ein Treffen in Mailand organisiert, zu dem deren Kameraden aus Ungarn, Kroatien, Spanien, Schweden und Norwegen kommen werden, aus Frankreich und Belgien. Alles Kontakte, welche die Forza Nuova im Laufe der Jahre erfolgreich gepflegt hat.
Solche jahrelang gepflegten Kontakte fehlen der Bewegung Casa Pound allein schon deswegen, weil sie um einiges jünger ist. In den letzten Jahren hat sie sich jedoch dennoch zu einer Herausforderung für den Antifaschismus formiert.
Casa Pound in realtà è particolare, è stato molto analizzato dai compagni, dagli antifascisti, perché è molto più ambiguo rispetto a Forza Nuova.
Casa Pound ist ein besonderer Fall und wurde von Antifaschistinnen intensiv analysiert, da sie viel ambivalenter ist als die traditionalistische Forza Nuova. Es fängt mit der Entstehungsgeschichte an. Casa Pound entstand zwischen 2002 und 2003 in Rom, als erstes richtiges soziales Zentrum der extremen Rechten, in einer Hausbesetzung zu Wohnungszwecken mitten im Stadtzentrum. Die Casa Pound-Leute benutzten dafür das Akronym ONC, das heißt nonkonforme Besetzung, um sich von den typischen antifaschistischen oder linken sozialen Zentren zu unterscheiden. 2006 tritt Casa Pound in die Partei Fiamme Tricolore ein, wodurch ein erstes Zerwürfnis mit der konkurrierenden Forza Nuova entsteht. 2008 treten sie wieder aus der Fiamme Tricolore aus. Sie entwickelten sich von Casa Pound Rom zu Casa Pound Italien. Und in den folgenden 3 Jahren eröffnet Casa Pound in einer gefährlichen Welle von Besetzungen immer mehr Organisationssitze in den meisten italienischen Städten. Daran sieht man, dass sie gut geschützt sind und über viele Kräfte verfügen.
Doch nicht immer agiert die Casa Pound offen unter ihrem Namen.
Es gibt das Phänomen der Kulturzentren, der Schattenpseudovereine. Wo eine hohe antifaschistische Aufmerksamkeit herrscht, tritt Casa Pound nicht unter ihrem Namen auf.
Ist das nicht ein gutes Zeichen?
è un buon segno, ma è anche un modo forse per riuscire appunto ad aggirare, secondo me, come che si può dire, anche la proprio la l'opera di monitoraggio dei compagni.
Es ist ein gutes Zeichen, aber es ist auch einfach eine Strategie, um die antifaschistische Beobachtung zu unterlaufen. Für Casa Pound ist es sehr wichtig, einen Treffpunkt zu haben, wo sich sowohl Mitglieder von Casa Pound zusammenfinden, als auch andere Leute, seien es Skinheads aus Fußballfangruppen oder neofaschistische Aktivistinnen, die sich keiner bestimmten Organisation angehörig fühlen. Sobald sich die Gelegenheit bietet, einen Sitz zu eröffnen, organisieren sie sich Stück für Stück und beginnen dann vorsichtig, sich als Casa Pound zu präsentieren. Nicht nur bei den Kulturzentren ist Casa Pound geschickt darin, sich zu tarnen. Sie nutzt auch eine Rhetorik, die derjenigen der autonomen Linken ähnelt. Schon die Tatsache, dass sie Häuser besetzen und sich als erstes soziales Zentrum der extremen Rechten darstellen, spricht für sich. Und Casa Pound ist es gelungen, historische Persönlichkeiten wie Che Guevara umzudeuten oder auch solche, die in Italien bekannt sind, wie Peppino Impastato, einen jungen Sizilianer, der im Kontext des Kampfes gegen die Mafia berühmt wurde, oder Rino Gaetano, einen Liedermacher aus den 70er Jahren, den viele als Anarchisten bezeichnen würden. Casa Pound hat es geschafft, auf ihren Veranstaltungen jeweils eine schwarze faschistische Facette dieser Persönlichkeiten zu präsentieren.
Giovane siciliano legato alla tutto il discorso dell'antimafia o a Rino Gaetano che è stato un cantautore molti definirebbero anarchico degli anni 70 in Italia e riuscivano a fare iniziative dove si facevano vedere il lato diciamo nero di questi personaggi.
Casa Pound tritt inzwischen auch zu Wahlen an. Dort ist der Erfolg jedoch nicht unbegrenzt.
Attualmente in Italia ci sono state, sai bene, nel 2013, quindi quest'anno, le elezioni politiche e per assurdo, nonostante la crisi si faccia sempre più sentire e discorsi di razzismo...
Obwohl in Italien die Krise immer stärker zu spüren ist und die rassistischen Diskurse auch in der breiten Bevölkerung zudem, haben die Parteien der extremen Rechten wie Casa Pound, Fiamma Tricolore und Forza Nuova und weitere rechte Formationen bei den diesjährigen Parlamentswahlen etwa 500.000 Stimmen verloren. Das ist viel. Ihr Stimmen Anteil ist jetzt sehr gering. Auch die Lega Nord hat 1 Million Stimmen verloren. Sie ist weniger neofaschistisch als regionalistisch, unterhält aber teilweise Kontakte zu neofaschistischen Gruppierungen. Zum Beispiel nahm ihr Europaparlamentarier Mario Borghezio an Demonstrationen der Forza Nuova teil, pflegt weitere Kontakte zu faschistischen oder regionalistischen Gruppen in Europa. Und die Lega Nord hat immer sehr rassistisch und populistisch argumentiert.
Alcuni settori di questa sono in contatto con i fascisti, l'eurodeputato Mario Borghezio nell'esempio più eclatante, Borghezio andava alle manifestazioni di Forza Nuova e è in contatto con altri gruppi di estrema destra e o regionalisti d'Europa, la Lega Nord ha sempre fatto discorsi molto razzisti e populisti. Dove sono andati?
Aber wohin sind die Wählerinnen bei diesen Wahlen abgewandert? Laut dem renommierten Catania-Institut ging die 500.000 Stimmen diesmal zu einem großen Teil an die Fünf-Sterne-Bewegung des Komikers Beppe Grillo. Auch dies eine unter verschiedenen Aspekten ambivalente Organisation. Sie verwendet sehr systemkritische Themen, wie auch wir sie verwenden, ebenso wie teilweise neofaschistische Gruppen. Man kann die Fünf-Sterne-Bewegung nicht als rechte Bewegung bezeichnen. Aber es bleibt diese seltsame Tatsache, dass bei den diesjährigen Wahlen zum Beispiel in der Lombardei 4 der gewählten Kandidaten der Fünf-Sterne-Bewegung ursprünglich aus der extremen Rechten stammten. Wenn ich mich nicht irre, mit einem Hintergrund bei der Fiamma Tricolore.
Con tra le file del Movimento 5 Stelle, 4 parlamentari di estrema destra che provenivano adesso se non erro da Fiamma Tricolore.
Ein junger italienischer Antifaschist berichtete über die stärksten neofaschistischen Gruppierungen im Land. Das erwähnte Treffen der europäischen Rechten in Mailand soll übrigens am kommenden Donnerstag stattfinden. Innerhalb der Europäischen Union und nicht nur dort grassiert das Problem der Jugendarbeitslosigkeit. Laut Eurostat sind in vielen südeuropäischen Ländern wie Spanien, Griechenland und Kroatien mehr als die Hälfte aller unter 25-Jährigen ohne Beschäftigung. Inzwischen hat auch die Europäische Union erkannt, dass sie handeln muss und Anfang Juli 2013 die Initiative zur Jugendbeschäftigung ausgerufen. Demnach sollen in den kommenden 2 Jahren 6 Milliarden Euro für die meist betroffenen Länder bereitgestellt werden. Radio Dreieckland sprach mit dem linken Europaabgeordneten Thomas Händel über Möglichkeiten, das Beschäftigungsprogramm auszuweiten bzw. mit anderen Mitteln die Arbeitslosigkeit in der EU einzudämmen.
Also die EU hat ja die Initiative zur Jugendbeschäftigung ausgerufen, nach der 6 Milliarden Euro in den nächsten 2 Jahren für die meist betroffenen Länder ausgegeben werden sollen. Was soll denn damit konkret gemacht werden?
Mit diesem Geld soll die grassierende Jugendarbeitslosigkeit in Europa bekämpft werden. Wir haben mittlerweile Arbeitslosenraten in Spanien und Griechenland bei den Jugendlichen unter 25 von über 50-60% mit steigender Tendenz. Da muss dringend was getan werden. Gut an dieser Initiative ist, dass die Europäische Union sich nun dieses Problems annimmt. Lächerlich ist allerdings der Betrag, den sie auswirft, um diese Jugendarbeitslosigkeit zu bekämpfen. Da geht es um 6 Milliarden. Das hört sich nach viel an, aber es sind nicht mehr wie 40 Euro pro betroffener Jugendlicher. Bei 5,6 Millionen arbeitslosen Jugendlichen in Europa unter 25, unter 30 müsste man eigentlich rechnen, wird es gerade mal für 60.000 Ausbildungsplätze ausreichen. Also das ist weniger wie ein Tropfen auf dem heißen Stein.
Die ILO, die International Labour Organization, fordert ja auch 21 Milliarden. Könnte das ausreichen? Kann man da überhaupt mit diesen Zahlen jonglieren? Macht das Sinn? Oder?
Das wär immerhin ein wesentlicher Beitrag, um was zu tun. 6 Milliarden sind, wie gesagt, lächerlich. Aber insgesamt spielt das nun eine geringere Rolle, als man gemeinhin annimmt. Ich glaube, ein wesentlicher Teil der Lösung des Problems liegt darin, dass in den Krisenländern neue Arbeit entsteht. Wenn man dort die Situation an Jugendarbeitslosigkeit mit den Einsparprämissen der Troika erst ausgelöst hat, wer ständig Kosten zurückschneidet und Arbeitsplätze vernichtet und Betriebe schließt, braucht sich nicht wundern, dass es für die jungen Menschen keine Arbeit mehr gibt. Der muss irgendwann auch wieder das Gegenteil tun. Von was sollen die Menschen in den Ländern leben? Wenn dann dort wieder Arbeit entsteht, entsteht auch Ausbildung. Und das wäre mit einem vernünftigen europäischen Marshallplan oder einem europäischen Investitionsprogramm vernünftiger als die ganzen Einsparungswellen der vergangenen Jahre.
Wie könnte das Ihnen nach konkret aussehen, sozusagen als Gegenbeispiel zu der Troika-Politik, der Sparpolitik?
Also wenn man Griechenland mehr Zeit gibt, sich zu entschulden, ein wesentlicher Teil der Schulden ist natürlich hausgemacht, aber ein ganz wesentlicher Teil der Schulden ist von uns produziert und durch die Spekulation auf den Finanzmärkten produziert. Griechenland wird Zeit brauchen, sich zu entschulden. In dieser Zeit muss man Griechenland mit europäischen Fördertöpfen bei Investitionen helfen. Es gibt eine Menge Möglichkeiten im Solarbereich, es gibt Möglichkeiten im Tourismus, es gibt Möglichkeiten im zweitwichtigsten Hafen Europas in Athen. Dort sind riesige Investitionsmengen nötig, um dort zu modernisieren. Das würde Arbeit schaffen und damit Griechenland wieder stärkere Steuereinnahmen bescheren. Steuereinnahmen sind wichtig, um die Schulden zurückzuführen. Ein langfristiges angelegtes Programm für Griechenland würde dann auch dazu helfen, die Jugendarbeitslosigkeit in Griechenland zu bekämpfen. In Europa werden nach den Untersuchungen jährlich 1 Billion, also 1000 Milliarden an Steuern hinterzogen. Wenn dieses Geld ordentlich bezahlt würde, dann hätten die Volkswirtschaften in Europa genügend Geld, um in Arbeitsplätze zu investieren. Der zweite Punkt ist, ich glaube, in der Krise hat sich wiederum erwiesen, dass in den letzten 10 Jahren die Herrschaften am oberen Ende der Einkommensskala unendlich viele Profite gemacht haben. Ich glaube, dass wir mit einer quer durch Europa erhobenen Reichensteuer genügend Geld auftreiben würden, um Zusätzliches in die Hand zu nehmen, die Volkswirtschaften zu modernisieren und Arbeit zu schaffen. Das wären zwei wesentliche Voraussetzungen, die ein Umsteuern auf der europäischen Ebene markieren würden, womit wir tatsächlich in einen Politikwechsel kämen.
Die EU hat ja auch das sogenannte Förderprogramm Mobi Pro EU entwickelt, demnach in den nächsten 4 Jahren 5000 Jugendliche aus Spanien nach Deutschland kommen sollen.
Also wohlgemerkt, ich habe überhaupt nichts gegen ausländische Jugendliche, die sich hier um Arbeit umtun, weil sie ein anderes Land kennenlernen wollen, eine andere Kultur kennenlernen wollen und sich eine Qualifikation aneignen wollen, die sie vielleicht in ihrem Land nicht erlernen können. Darum geht's überhaupt nicht. Nicht, dass der Charakter von Fremdenfeindlichkeit erhoben wird. Aber dieses Mobi Pro ist eine Rosinenpickerei für die großen Unternehmen, die ein Interesse daran haben, die Bestqualifizierten in den Ländern zum Umzug zu bewegen, während andere in den Ländern auf der Strecke bleiben. Das fatale Problem ist, erstens, diese jungen, hochqualifizierten Menschen fehlen dann in ihren Ländern für einen notwendigen Turnaround in Richtung Wiederaufbau, konjunkturellen Wiederaufschwung. Und zweitens, das löst auch die Probleme insgesamt in Europa nicht, denn es bleiben andere Arbeitslose auf der Strecke. Wir haben schließlich auch in Deutschland einen Sockel von 2,2 Millionen jungen Menschen zwischen 20 und 30 Jahren, die in den vergangenen Jahren keine Ausbildung gesehen hatten. Es kann also nur darum gehen, im Inland Ausbildungsplätze zu schaffen. Das vorhandene Angebot reicht hinten und vorne nicht. Weder für die hier im Lande ansässigen Ausbildungsbewerber noch für ausländische Ausbildungsbewerber, die jetzt dazu stoßen, die gegeneinander auszuspielen, das wäre menschenfeindlich, menschenverachtend auf die beste Art und Weise. Ich denke, man muss die Wirtschaft und die Ausbildungsbetriebe in Deutschland in die Lage versetzen und drängen, tatsächlich die Vorgabe des Bundesverfassungsgerichtes zu erfüllen, nachdem ein vernünftiges Ausbildungsangebot nur dann existiert, wenn es die Zahl der Ausbildungsbewerber um 12,5% übersteigt. Also mehr angeboten wird, damit die Ausbildungsbewerber auch auswählen können. Davon sind wir weit entfernt. Der letzte mir bekannte Stand ist, wir haben 120.000 freie Plätze, wenn man alles zusammenrechnet, und weit über 200.000 Ausbildungsbewerber, die unversorgt sind. Also von einem ausreichenden Ausbildungsangebot in Deutschland zu reden, und das ist absurd und ist schlicht und einfach gelogen.
Soweit das Gespräch mit dem Europaabgeordneten Thomas Händel über Jugendarbeitslosigkeit. Wir kommen jetzt so allmählich schon an das Ende unseres Fokus Europa Magazins von Radio Dreieckland. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Oh.
Das war Fokus Europa von Radio Dreieckland.
Produziert mit finanzieller Unterstützung des Europäischen Parlaments.